Rheinische Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter Podcasts. Heute mit mir, Yannick Sorgatz, und in jetzt fast schon guter alter Tradition mir gegenüber in einem Raum Hanna Gobrecht. Hallo Hanna.
Hallo Yannick. Wird nochmal Zeit für Urlaub, glaube ich. Je öfter wir aufnehmen, desto länger liegt mein Urlaub zurück.
Achso, ich dachte, das war jetzt ein Zusammenhang, dass du mit mir aufnehmen musst, dass du Urlaub brauchst. Aber okay, ich hab's verstanden. Nach einer Marathon-Podcast-Woche sozusagen mit zwei Folgen und in Summe 2,5 Stunden Stoff, glaube ich, bleiben wir heute ein bisschen drunter. Denn Hanna, wir würden ja gern ganz viel über vollzogene, sich anbahnende Transfers reden. Aber bevor wir erstmal über ein paar andere Kleinigkeiten noch reden, können wir schon sagen, nee, können wir nicht.
Können wir nicht, das stimmt. Und wir können auch nicht über, also könnten wir schon über die U17 reden, aber die haben wir ja jetzt dann doch auch schon hier im Podcast ausführlich behandelt. Und deswegen war es, das war jetzt das erste Wochenende nach seit Saisonende, an dem jetzt zumindest auf den Plätzen bei Borussia nichts passiert ist.
Ja, schon wieder, ne? Passiert was, weil die U23 schon wieder am Start ist und heute legt die U19 los. Könnte man sagen, okay, dementsprechend gab es sogar gar kein Loch in der Mitte. Ja, die U15, ne? Pokal. Niederrhein-Pokal, das war so das Letzte. Aber wir wollen jetzt nicht so weit gehen, dass wir euch schon den 2010er-Jahrgang vorstellen. Wobei, gibt es auch interessante Namen, aber da vielleicht später mal was zu. Ja, dann also U23 nicht, U19 nicht, U17 nicht. Dann reden wir doch über die U21. Die gibt es nicht bei Borussia, sondern bei Deutschland, gut ausgedrückt, beim DFB. Und ja, da ist Rocco Reitz ja sowas von in der Verlosung.
Ja, ist da gestern, wie alle anderen Stammkräfte, muss man ja schon fast sagen, bei dem Turnier, wieder in die Startelf zurückgekehrt. Das war jetzt keine Überraschung, das hatte sich ja schon abgezeichnet. Und hat da über 120 Minuten eine richtig gute Partie gemacht. Also hat das Tor von Woltemade vorbereitet. Das ist vielleicht das, was dann unterm Strich das Zählbare ist. Aber Hast du es gesehen, Yannick? Hast du die Nachspielzeit auch gesehen?
Ich habe ausgerechnet, den Teil habe ich verpasst. Da war ich schon geistig beim Zähneputzen sozusagen. Aber ja, es war, sagen wir so, dass es über 120 Minuten ging, war relativ dumm, ne?
Das war sehr dumm, dass man sich, ich glaube, in der 96. Es war nur 4 Minuten Nachspielzeit und in der 96. hat man da noch in doppelter Unterzahl den Ausgleich bekommen, durch den es dann in die Verlängerung
Überzahl,
ging.
Doppelter Überzahl.
Ja. Entschuldigung, danke dafür. Und ja, Rocco Reitz hat da in der 120. Minute echt nochmal aus dem Mittelfeld heraus einen Sprint zur Eckfahne angesetzt. Und das muss man in der 120. Minute erstmal machen. Reitz hat das gemacht, was man von ihm, muss man sagen, in der U21 ja eigentlich gewohnt ist. Er hat auch wieder vor allem Offensivakzente gesetzt. Und das ist ja was man dann vor allem dann letzte Saison in Gladbach deutlich weniger zu Gesicht bekam.
Ja, und daraus kann man, glaube ich, auch ableiten, dass man das auch wieder sehen will. Ich schaue Reitz in U23 auch besonders gerne zu. Ich finde es einfach so geil, wenn er da mit seinen runterhängenden Stutzen in diesem Retro-DFB-Trikot, wenn er jetzt irgendwie noch schwarz-weiß wäre, dann sind wir zurück in den 70ern oder so. Also es ist irgendwie so richtig oldschool Mittelfeldspieler da. Er wurde ja auch schon mal, weiß ich noch, bei The Athletic, als er seinen Stern aufging, mit so einem argentinischen, uruguayischen Wadenbeißer verglichen. Ich finde, das passt auch. Ja, und diese Offensivakzente, glaube ich, die würden viele in Gladbach gerne von ihm sehen. Dazu muss er natürlich auch irgendwie die Absicherung neben sich haben und man ist ja schon fast so weit zu sagen, ja, irgendwie so Erik Martel bei Gladbach neben Rocco Reitz wäre eine gute Sache, aber kleiner auch nochmal Transfermarkt-Spoiler, das wäre natürlich utopisch und auch relativ brisant, wenn Gladbach einfach Köln den Sechser wegkauft. Ja, und er kreiert eben was nach vorne, nicht nur aus dem Spiel heraus, sondern eben nach ruhenden Bällen, den Eckball auf den Kopf von Nick Woltemade. Ich weiß gar nicht, wie viele Standardtore Reitz jetzt in der Nationalmannschaft in der U21 schon vorbereitet hat, so gefühlt jedes zweite Spiel.
Ich glaube, er steht ja mittlerweile bei 8 Assists in Summe. Und
in 14 Spielen oder so, um den Dreh. Also ja, ziemlich stark. Und er hat immer noch nicht verloren mit der U21.
Oh, guck mal. Ob das jetzt gegen Frankreich passiert, wünschen wir ihm jetzt natürlich nicht. Am Mittwoch ist das nächste Spiel, 21 Uhr. Und Rocco Reitz hat gestern Abend auch schon gesagt, dass er da wirklich auch auf dem Zahnfleisch ging. Und was ihm jetzt helfen würde, seien Pizza und Eistonne.
auch zusammen, nur nicht reingetunkt wahrscheinlich. Aber ja, ist nicht ausgeschlossen, dass man in der Eistonne sitzend ein Stück Pizza sich zuführen kann. Ja, und damit ist auch schon klar, dass Rocco Reitz der späteste Urlaubsrückkehrer wird bei Borussia, gemeinsam mit Lukas Ulrich, der ja im letzten Gruppenspiel gespielt hat und auch ein Tor vorbereitet, also zwei Gladbacher richtig da vertreten. Und ja, für Reitz ist es ja so ein bisschen der Auftakt eines besonderen Jahres, wo man sich so ein bisschen ausmalen kann, wenn es so richtig gut wird für ihn, dass er zum einen zumindest ein Kandidat für die WM wird und zum anderen natürlich, da dann auch seine Ausstiegsklausel gilt, ein Kandidat wird, um Gladbach richtig viel Geld zu bescheren, muss man so, also es kann eigentlich nur mit einem lachenden und weinenden Auge enden. Beides, also zwei lachende geht wahrscheinlich nicht, denn je besser Rocco Reitz das nächstes Jahr macht in Gladbach, desto eher endet seine Zeit bei Borussia wahrscheinlich auch.
Ja, ich bin generell gespannt, wie er sich jetzt entwickelt. Also ich halte das jetzt auch nicht für utopisch, dass er einer der WM-Kandidaten wird, vor allem wenn er dann auch einfach eine gute Saison in Gladbach spielt. Man hat ja aber jetzt in der abgelaufenen Saison gemerkt, dass er eben nicht mehr so der Shootingstar ist. Einfach, es liegt ja auch, es hat ja immer ganz, ganz viele Faktoren. Es liegt ja auch daran, dass sich einfach die Gegner besser auf dich einstellen können, weil sie dich eben kennen. Du bist mehr auf dem Schirm und in Gladbach hat er halt, das hast du eben ja auch schon angedeutet, einfach den defensiveren Job als in der U21. Man sieht in der U21, was er so kreieren kann, wenn man ihn so ein bisschen dann auch lässt. Mir gefallen auch immer seine Chipbälle hinter die Kette, die er in Gladbach auch mal spielt, sehr gut, die so ein bisschen an die Kimmich-Bälle erinnern. Aber er tut's mir halt in Gladbach dann auch zu selten. Das liegt nicht an ihm, es liegt halt daran, dass er in diesem System und neben Julian Weigl dann, wie du es gesagt hast, mehr absichern muss. Bin gespannt, ob es da vielleicht auch im Sommer irgendwie eine kleine Rollenveränderung geben wird bei ihm. Ich glaube, es wird ihm und Gladbach auf jeden Fall sehr, sehr gut tun.
Da vielleicht auch nochmal ein Hinweis zur Folge mit Dennis Güler aus der letzten Woche, dem freien Analysten und der auch mal bei Borussia diese Rolle innehatte. Da habe ich mit ihm darüber gesprochen, ob es eine Option wäre, 4-3-3 zu spielen mit zwei Achtern vor einem Sechser. Und da hat er wirklich relativ schnell abgewinkt und sieht es eher als Aufgabe an, das mit der 10 oder der hängenden Spitze richtig hinzubekommen. Und ja, ist dann eher so auch auf dem Trip, ja, Reitz und Sander wahrscheinlich. Also ja, jetzt nicht direkt schon wieder hier nach 7 Minuten auf dem Julian Weigl rumreiten, aber das wird ja wirklich schon ab dem Start der Vorbereitung dann ein spannendes Thema. Ja, schafft es Julian Weigl im Team zu bleiben? Wie sieht's aus im ersten Pflichtspiel, am ersten Spieltag? Oder ja, ist das wirklich ein so offener Konkurrenzkampf, dass es dann vielleicht sogar ja am ersten Spieltag schon so aussieht, dass Sander und Reitz da spielen? Oder Julian Weigl hat sich natürlich, das darf er ja auch, sportlich durchgesetzt. Dann ja, könnte ja niemand was dagegen einwenden, aber es sollte zumindest viel, viel offener gestaltet werden als bislang.
Und Reitz hat ja dann auch immer so ein bisschen den Rucksack auf, dass er so das Eigengewächs ist, dass er das Gesicht dieses Vereins wird. Und das wird er jetzt dann auch mit jedem Jahr eigentlich mehr statt weniger. Das kann halt auch in gewisser Weise eine Belastung sein. Und ich bin, was so einen Transfer angeht, auch so ein bisschen zwiegespalten, weil eigentlich müsste das ja der Spieler sein in Gladbach, den du auf Jahre nicht wegzudenken ist und um den herum du so deine Mannschaft weiterbauen musst. Andererseits hat Reitz ja jetzt auch kein Geheimnis daraus gemacht, dass es Angebote geben kann, die einen da locken. Das sei ihm ja da auch nicht verboten. Ich glaube auch, dass es, je nachdem, welcher Club es dann wäre, da auch einfach Verständnis geben müsste. Und gleichzeitig ist er ja aber derjenige, der, du hast es gesagt, dem Verein eben eine Summe ermöglichen kann, die es auch einfach braucht. Weil wir sehen ja in diesem Sommer, wie schwierig es ist, Geld zu generieren, dass es eben nicht viele Spieler gibt, die Gladbach das bringen könnten. Und das sehe ich jetzt, egal was jetzt diesen Sommer passiert, nächstes Jahr eben auch, dass du da nicht 5, 6, 7 Verkaufskandidaten hast, sondern dass es ähnlich wie jetzt läuft. Jetzt hast du halt Itakura, auf den du dich so ein bisschen festgelegt hast. Und das könnte tatsächlich, jetzt ne, wollen wir mal hier auch nicht zu weit in die Zukunft vorausschauen, weil dafür eben erst noch eine komplette Saison gespielt werden muss. Aber ja, das könnte nächsten Sommer dann tatsächlich Rocco Reitz sein. Mit Blick auf die WM dann auch ein Transfer, der unter Umständen wieder ganz, ganz spät vollzogen werden könnte, wenn er denn jemand ist, der da beim DFB mitspielen darf oder nominiert wird.
Ja, wobei damals, das war ja dann auch so wieder, also diese goldenen Zeiten werden wahrscheinlich nie wiederkommen, dass Granit Xhaka ja Ende Mai dann wirklich kurz nach der Saison zum FC Arsenal gegangen ist und man dann ganz schnell ran konnte und sich darum kümmern konnte, was man mit dem ganzen Geld anfängt. Ja, aber das ist wahrscheinlich utopisch, dass sowas nochmal so hinhaut und Gladbach sicherlich in dem Status, dass man quasi egal für wen jenseits der 20 Millionen etwas geboten wird, dass man gar nicht Nein sagen kann. Also dass das sozusagen, egal wer es ist, gar keine Option ist, weil man ja dieses Geld braucht, um wieder in diesen Kreislauf zu kommen. Ja, Stichwort 20 Millionen und Verkäufe. Ist jetzt gerade nicht in Sicht. Ich glaube, Tim Kleindienst wäre der Einzige gewesen, der es überhaupt hätte bringen können in diesem Sommer. Und ja, auf Geld für Kou Itakura wartet Borussia immer noch. Und Hanna, wir sind uns ja auch sicher, wir nehmen jetzt am 23.06. auf, dass bei der nächsten Folge in einer Woche am 30.06. das immer noch so ist. Aber dieser 30.06. ist ja so ein bisschen so ein kleiner erster Deadline-Day, könnte man sagen.
Genau, jetzt weniger in der Personalie Kou Itakura, weil jetzt Glaskugel, wenn ich jetzt wetten müsste, würde ich auch sagen, der steht auch noch eine Woche später beim Trainingsauftakt am 6. Juli auf dem Platz. Also da würde ich mich jetzt festlegen, dass da bis dahin noch nichts passiert. Und es gibt auch die Gerüchte, gab es so oder diese Spekulationen in den vergangenen Tagen beziehungsweise in der vergangenen Woche. Es gibt jetzt bei Itakura weder vor noch nach dem 30.06. nicht die Möglichkeit einer Klausel. Also Borussia hat da nicht die Möglichkeit, den Vertrag nochmal um ein Jahr zu verlängern. Und bei Alassane Plea ist der 30.06. aber so ein bisschen das Datum, was interessant ist, weil Alassane Plea hat im Mai munter über diese existierende Ausstiegsklausel gesprochen und nach unseren Infos läuft die eben am 30. Juni ab. Die ist laut Alassane Plea nicht sehr hoch. Jetzt ist die Frage, was heißt das? Was würdest du meinen, Yannick, wenn ein Fußballer sagt, meine Ausstiegsklausel ist nicht sehr hoch? Reden wir davon, dass sie dann irgendwie 2 Millionen beträgt oder reden wir da von 5 Millionen?
Ja gut, da muss man natürlich immer überlegen, was ist seine Intention, wenn er das sagt. Also wenn ich jetzt zu jemandem gehe, weiß ich auch mal, zu meiner Freundin und sage, ja, das und das wäre doch eine coole Anschaffung, ist auch nicht so teuer. Dann ja, ist es vielleicht schon mal so präventiv, dass man das schon mal framed, wie man das ja sagt, und dann ist aber vielleicht doch nicht so günstig. Also bei Player habe ich wirklich jetzt viel überlegt und wir wissen es nicht, deswegen behaupten wir auch nicht, dass wir es wüssten, aber ich würde sie mal im Bereich der 5 Millionen so einordnen.
Ja, ich habe tatsächlich vielleicht so gedacht, auch drunter, also vielleicht sind es auch einfach nur 4 oder 3,5, das wissen wir nicht, wir wollen auch nicht wild rumspekulieren.
Und dann eher 4 als 6.
Dann eher 4 als 6, das würde ich auch sagen. Und ja, jetzt im Nachhinein, wenn man weiß, dass hier am 30.06. ausläuft, dann weiß man ja auch, warum Player da im Mai so offen auch einfach drüber gesprochen hat. Viel Zeit bleibt jetzt nicht mehr. So Transfers müssen dann ja auch vorher, ja, die bahnen sich an. Da muss es vorher Gespräche, Medizinchecks geben. Gerade wenn ein Spieler im Urlaub ist, ist es auch dann nochmal ein bisschen mehr Organisation. Und das ist auch jetzt unser Stand, Montagmorgen, 9.51 Uhr. Da sieht es jetzt nicht so aus, als würde da morgen oder übermorgen was passieren. Dann sind es immer noch ein paar Tage. Jetzt kann man darüber sprechen, was wäre vielleicht das beste Szenario für Gladbach, Yannick. Gäbe es da jetzt, wenn es da jetzt einen Club gäbe, könnte Gladbach nichts ausrichten und er wäre dann eben für Summe X weg. Gleichzeitig würde man sich da aber auch ein Riesengehalt einsparen. Oder ist es besser, wir gehen in den Juli und dann muss ein interessierter Verein eben die Summe zahlen, die Gladbach da eventuell aufruft. Hast aber auch das Risiko, in Anführungszeichen, dass Alassane Plea dann eben in der neuen Saison noch da ist und dann nächsten Sommer ablösefrei geht. Aber das wäre, glaube ich, zu verschmerzen, oder?
Ja, also ich glaube, das Bombenszenario gibt es natürlich nicht, weil er, naja, wenn er weg ist, ist, und selbst wenn Geld eingespart, wenn er Geld bringt, ist immer noch der Faktor da, er ist weg, was ja aufgrund seiner Fähigkeiten nicht per se gut ist. Deswegen überwiegt ja so der wirtschaftliche Nutzen des Ganzen und dann auch wieder perspektivisch gedacht, weil er eben nächstes Jahr 33 wird, wenn dann sein Vertrag ausläuft. Also am fatalsten finde ich von allen Optionen, die es jetzt gäbe, ganz theoretisch, wäre es, wenn man jetzt mit ihm verlängert, weil das ist völlig nutzlos in meinen Augen gerade.
Und dazu auch, wenn man jetzt mit ihm verlängert zu quasi ähnlichen Konditionen. Also das.
Ja, und also warum sollte man so, also wenn man jetzt um ein Jahr verlängert und das Gehalt halbiert, dann bringt ihm das ja auch nicht wirklich was. Weil Fußballer denken ja immer, also die unterschreiben für 5 Jahre und verdienen 3 Millionen, dann ist das, ich verdiene 15 Millionen in der Zeit. Und dann will ich in 5 Jahren auch 15 Millionen verdient haben, sozusagen. Dann ist das nicht, dann sagen die nach 3 Jahren, ach komm, 12 reichen auch. Klar, es gibt dann irgendwelche Konstellationen mit Vertragsauflösung, wo der Spieler dann aber sogar noch die Möglichkeit hat, was anderes zu machen. Und ne, beispielsweise jetzt, man würde jetzt mit Florian Neuhaus den Vertrag auflösen und ein bisschen Gehalt einsparen. Naja, dann könnte Florian Neuhaus ja sich einen neuen Verein suchen und in Summe mehr verdienen, aufgrund der Abfindung, als er in Gladbach verdient hätte in den nächsten Jahren. Deswegen, genau, ist dieses, was ich gerade vorgerechnet habe, irgendwie ja, Vertragsdauer verdoppeln auf 2 Jahre, Gehalt halbieren, ist eigentlich Quatsch. Also es wird Player auch nicht machen mit Sicherheit. Deswegen, ja, einfach reingehen in die neue Saison. Und wenn man im Februar oder auch vielleicht schon im Januar denkt, boah, dieser Player, der kann der Mannschaft noch auch 1-2 Jahre richtig was geben, dann setzt man sich zusammen und kommt dann zusammen oder halt nicht. Also es ist wirklich zu verschmerzen, wenn nach dann 8 Jahren ein Vertrag ausläuft, auch wenn es der teuerste Spieler der Vereinsgeschichte war.
Ja, und da vielleicht auch noch ein anderer Aspekt. Nehmen wir an, er bleibt, und da traue ich Alassane Player auf jeden Fall zu, dass er da in der Hinrunde 4, 5, 6 Tore macht, dass er das dann vielleicht nicht über die ganze Saison nochmal halten kann, das mag sein. Dann kann es aber auch sein, wenn du jetzt da Februar, März ansprichst, dass man dann sagen muss, okay, Alassane Player spielt eine gute Rolle diese Saison bei uns, er trifft. Aber auch dann kann es gerade dann ja auch der perfekte Zeitpunkt sein, nächsten Sommer zu gehen, weil dann auch Alassane Player nochmal einen Markt haben wird, vor allem wahrscheinlich in seiner Heimat Frankreich, aber dass man vielleicht da auch trotz guter Leistungen in der nächsten Saison nicht da ad hoc irgendwie unruhig wird und sagt, ja, hier kriegst du nochmal 2 Jahre, das wäre dann so irgendwie Christoph Kramer Verlängerung, das ist so ähnlich, das wäre dann auch nicht gut, also man muss da schon gucken, dass man diesen Generationenwechsel auf der Position auch einfach früh und passend einleitet und nicht noch irgendwelche Spieler hält, ja, weil sie sich es doch verdient haben.
Ja, man hat ja auch noch Stöger bis 27, der dann 34 wird und ist ja in meinen Augen sportlich eher der größere Problemfall in der letzten Saison gewesen. Also ist jetzt auch keine steile These, wenn der eine 11 Tore schießt und der andere ja relativ wirkungslos in Summe bleibt, gerade gemessen an den Erwartungen. Aber dieses die Zukunft auf der 10 einleiten oder hinterhin spitzen, ich glaube, da reden wir jetzt auch schon seit 2 Jahren drüber und so richtig Zukunft ist da jetzt noch nicht unterwegs, außer natürlich, es passiert das, was ja auch alle hoffen irgendwie. In einem Jahr reden wir jetzt schon über irgendwelche Eingewächse, die auf der Position spielen können und irgendwie bei Fritz Fleck entwickelt sich jetzt unfassbar in der U23 und spielt im Februar dann schon in der Bundesliga. Das, ne? Das sind alles Szenarien und viele würden sich das wünschen, aber das ist ja nichts, wo man mit planen kann. Ich finde es ja immer noch interessant, wenn wir jetzt dann doch mal ein bisschen spekulieren und so rumwünscheln, dass Paul Wanner ja auf dem Markt ist, sozusagen, nach 2 Leihen, einmal nach Elversberg, einmal nach Heidenheim. Und man, ja, wenn man sich überlegt, der FC Bayern, dem wäre es wahrscheinlich auch lieb, wenn vielleicht der Verein dann so ein bisschen wächst. Werder Bremen war jetzt auch Thema, weil sein ehemaliger Elversberg-Trainer Horst Steffen da ja jetzt ist. Und das wäre für mich sowas, auch ein echter Zehner, ein junger Zehner und auch überhaupt nicht verwerflich, mal eine Laie in der Art einzugehen. Es muss dann, vielleicht findet man noch andere, es muss dann ja nicht Paul Wanner sein, aber einfach mal zu sagen, ey, da ist jetzt irgendwie ein ja, Top- bis Megatalent, das können wir uns ausleihen als Borussia, sonst wäre er gar nicht zu haben und das ist dann vielleicht besser, als irgendwas, irgendwen einzukaufen.
Ja, du kannst damit zumindest auch einfach eine gewisse Zeit überbrücken, in der du dann dieses Geld in Ablösesummen einfach in andere Spieler investierst und man weiß ja auch nie, was nach so einer Laie dann, was sich da vielleicht noch für Möglichkeiten bieten. Fand Hermann Gerland die Tage auch, fand ich sehr gut, dass er dann ihn da wirklich öffentlich stark kritisiert hat. Zitat: In seinem Alter hätte ich schon ungefähr 100 Spiele bei Bayern München gemacht und hatte also, ne, wer Hermann Gerland dann kennt oder seine Aussagen liest, der weiß, dass es einfach nur wirklich gut gemeint ist. Aber finde ich auch gut, dass sowas auch in der heutigen Zeit auch einfach öffentlich mal gesagt werden darf, weil es ja nur unterstreicht, wie viel Hermann Gerland eigentlich von jemandem wie Paul Wanner hält. Ob das jetzt umsetzbar ist, ob das realistisch ist, kann ich auch nicht einschätzen. Es wäre wahrscheinlich im Vergleich zur letzten Saison nochmal einen Schritt, einfach weil das Umfeld viel, viel größer ist. Jemanden, den ich auch gerne einfach mal so in Gladbach sehen würde, aber, und das weiß ich auch nicht, inwiefern das möglich ist, eine Leihe von Paul Wanner kriegt man natürlich auch nur hin, wenn man ihm wirklich viel Spielzeit garantiert. Und das würde natürlich bedeuten, dass man da auch wieder Player und gegebenenfalls auch Stöger eben, ja, abgrätscht.
Ja, genau, und Stöger wird bleiben. Und selbst wenn nicht, dann hättest du den auslaufenden Player und einen Leihspieler auf der Position. Ist wahrscheinlich dann auch größeres Risiko. Also bliebe nur der Ausweg, Alassane Player verlässt Borussia doch, womit wir gerade nicht rechnen. Aber ja, das wäre schon, also in meinen Augen wäre es nicht schlecht gewesen, wenn sozusagen auch ein anderer Verein Borussia diese Entscheidung abgenommen hätte, die Ausstiegsklausel gezogen hätte und man dieses Riesengehalt von Player einspart, der ja einer der Top-3-Verdiener bei Borussia ist und man sogar noch Ablöse bekommen hatte für einen Spieler, der nicht sportlich abgeschrieben ist, sondern wirtschaftlich sozusagen, fast schon komplett. Also man hätte ad hoc auch einfach Gewinn gemacht und hätte investieren können. Das wäre, also ein Player-Abgang, haben wir glaube ich auch schon mal gesagt, wäre ein Dominostein durchaus, aber es ist halt nicht in Sicht. Deswegen ist vielleicht jetzt erstmal der letzte Moment, in dem wir über dieses Szenario geredet haben hier im Podcast.
Ja, wir haben doch eben nochmal nachgeschaut, zu welchem Zeitpunkt Gladbach in den Jahren zuvor den Kader stehen hatte. Und wir haben jetzt den 23.06., das hast du auch vorhin schon gesagt. Und wenn ich mich recht entsinne, war Tim Kleindienst dann letztes Jahr derjenige, der am 21. Juni als letzter Sommerzugang kam.
Ja, also man wusste damals noch nicht, dass der letzte sein würde. Aber ja, er blieb der letzte, da stand der Kader. Außerordentlich früh, wenn wir ins Jahr davor gehen, gab es bis dahin, ich weiß gar nicht, ob dann Hack und Kerodier überhaupt schon verkündet waren, aber es war eigentlich klar, ich weiß, die wurden ja glaube ich erst so ein paar Tage später dann verkündet und wir reden dann über Ranos und Ulrich, also diese kleinen Transfers, aber die ganz großen waren auch noch nicht getätigt, das ging dann eigentlich erst los mit Franck Honorat, der ja als Nachfolger von Jonas Hofmann kam, aber zu dem Zeitpunkt hatte Borussia dann Anfang Juli 25 Millionen eingenommen, weil man ja Jordan Bayer verkauft hatte für 15 Millionen an den FC Burnley und damit ja, also da konnte man ja ab Mai mit planen, das war ja klar im Grunde, dass das passieren würde. Ja, von daher auch 23 eine ganz andere Ausgangslage. Schwanscharer kam ja dann so, dass er debütiert hat im Spiel auf dem Weg ins Trainingslager, also ja, ein wahrscheinlich ist ein normaler Transferzeitpunkt, auch wenn die Vorbereitung schon lief und davor war es ja Oskar Fraulo. Vielleicht, das ist wie so eine Quizfrage, wer war der erste Einkauf von Roland Wirkus als Sportchef, der geholt wurde. Dann kam Itakura Anfang Juli und so richtig Geld kam rein Mitte Juli, als dann Breel Embolo nach Monaco verkauft wurde. Und ich glaube, es war so um den 13.07. Und wenn ich so dieses Datum höre, habe ich so im Gefühl, das ist vielleicht so der erste, auch relativ realistische Zeitpunkt bei Kuo Itakura in diesem Sommer.
Dann ist die Club-WM auch gelaufen. Das ist ja auch gerade so ein bisschen, ja, das, was den Transfermarkt nach der ersten Welle, die ist dann ja nach der Saison und Anfang Juni, als auch das Fenster, das erste Transferfenster, dieses Extrafenster vom 1. bis zum 10. Juni geöffnet war. Da gab es Bewegung bei einigen Clubs und ich verstehe auch total, warum sich das für die Gladbach-Fans bislang wirklich super zäh anfühlt. Aber ich habe mir eben die Liste vom Kicker mit allen Sommertransfers der Bundesligisten mal extra aufgerufen. Und ja, vielleicht ist es jetzt ein bisschen überraschend. Die meisten Transfers in diesem Sommer hat bisher der FC St. Pauli getätigt mit 5. Dahinter kommen dann Köln und Freiburg mit je 4. Und wenn man jetzt mal, ne, auch dann die Clubs, mit denen Gladbach dann gerne auch immer verglichen wird. Augsburg hat einen Transfer, Union Berlin 2, Hoffenheim 3. Wolfsburg und Frankfurt haben aber zum Beispiel noch gar keinen Transfer getätigt. Da muss man jetzt, kurzer Hinweis, da muss man ein bisschen aufpassen. Alles, was Leihspieler angeht, ist da rausgerechnet. Also Wolfsburg hat zum Beispiel die Klausel für Amura gezogen, der hat aber letzte Saison schon da gespielt. Frankfurt hat die Klausel bei Christensen gezogen, der hat aber auch schon letztes Jahr da gespielt. Also man sieht, andere Bundesligisten sind da nicht viel weiter. Und wenn man auch dann guckt, dann gibt es vielleicht auch noch andere Clubs, die haben dann 3, 4 Transfers, aber das sind dann jetzt auch in Summe nicht alles wertige Transfers, in Anführungszeichen, wohingegen ich jetzt sagen würde, okay, Gladbach hat jetzt mit Dix und Castrop schon 2 Spieler verpflichtet, bei denen man die Fantasie hat, dass sie Borussia einfach sofort weiterhelfen können.
Genau, Dix ja designierter Stammspieler, Castrop Kastrop, sage ich mal, designierter Top 16 bis 18 Spieler und ja im besten Fall auch irgendwann dann schnell mehr. Von daher, ja, das sagen wir auch schon mal, ich will auch niemanden irgendwie freisprechen und so, aber es ist ja schon halt absurd, dass man diese Vorgriffe tätigt und es so lange schon her ist, dass es in Vergessenheit geraten ist im Prinzip oder es fühlt sich schon an, als wären sie schon da, sind sie aber noch nicht, sie haben noch nicht für Borussia trainiert und immer die Annahme, weiß nicht, Kastrop wäre am 29.05. geholt worden und Dix letzte Woche oder andersrum, dann würden alle sagen, ja, es tut sich ja schon richtig was, obwohl noch niemand verkauft ist, tut sich was. Also ja, es ist irgendwie auch absurd und es ist auch nicht jeder Sommer mit dem anderen zu vergleichen. Wir hatten das gerade, ne, dann wurden schon Klauseln gezogen woanders und man hatte irgendwie, konnte ablösefreie Transfers tätigen. Es gab eine andere Turnierkonstellation und auch Vertragssituationen. Jetzt ist es ja so, dass im Prinzip niemand ausläuft, aber es diese ganzen 26er gibt und man nicht weiß, gehen die mit einem Jahr Laufzeit, also mit einem auslaufenden Vertrag in die Saison, werden die verkauft, verlängern sie vielleicht sogar. Also es gibt so viele Konstellationen, jeder Sommer ist anders. Früher war er eher so wie in Freiburg, in Gladbach, da hat man einfach fleißig eingekauft und war dann schnell fertig und hatte schon einiges hingestellt, aber ja. Irgendwie die Zeiten sind halt vorbei. Man will aber und sollte vielleicht auch wieder dahin. Nur, ja, das geht nicht ohne, dass jemand verkauft wird.
Ja, und was die Leute, glaube ich, dann gerade auch immer so ein bisschen auf die Palme bringt, ist halt diese Handlungsunfähigkeit bei Borussia, die einfach so bekannt ist und dass man sich so sehr daran klammert, dass dieser Spieler eben verkauft wird. Auch das ist ja ein Unterschied zu Clubs, die bisher noch keine oder wenige Transfers getätigt haben. Sie hätten aber in der Theorie Stand jetzt auch die Mittel dazu. Aber, das habe ich eben gesagt, dass gerade auch aufgrund der Club-WM allgemein noch ruhig ist, passiert gerade eben nichts. Es gibt aber noch eine Personalie, Yannick, über die können wir vielleicht noch kurz sprechen. Und zwar Noah Pech. Sein Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Er hat ja eine wirklich starke Durchstarter-Saison in der U23 hinter sich. Und, das hatten wir ja auch schon mal berichtet, es gibt da das Interesse von einigen Zweit- und Drittligisten. Aktuell wird über einen bevorstehenden Wechsel zu Eintracht Braunschweig spekuliert.
Ja, oder dass Braunschweig ihn sehr gerne haben möchte, die ja ihren Top-Torjäger Rajan Philipp wahrscheinlich an den HSV verkaufen. Deswegen kommt da Geld rein. Und ja, jetzt gehen die Meldungen auseinander, für wie viel dann Noah Pesch den Verein wechseln könnte. Dass es um so 2 Millionen geht, haben wir schon besprochen. Ist also klingt eher utopisch oder wenn ja, dann sicherlich nicht Braunschweig. Ja, schwierig. Es geht ja ihm vor allen Dingen um die Perspektive in Richtung Profis und dann, ja, muss man immer überlegen, was ist seine Definition von Perspektive? Würde es ihm reichen zu sagen, ja, du trainierst weiterhin hier komplett mit und du bist im Kader, wenn irgendwer ausfällt, oder er will auch komplett Backup von, weiß nicht, Robin Hack sein und die Perspektive haben, dass da auch niemand anders diesen Job bekommt, was ihm ja, selbst wenn man ihn wirklich gut findet und an ihn glaubt, wahrscheinlich, also das würde ich jetzt schon als zu riskant ansehen, ihm das zu garantieren, weil er einfach den Nachweis nicht erbringen konnte und, ja, werden viele zu Recht einwerfen, durfte bislang in der Bundesliga. Ich würde es schon gerne weiterhin irgendwie auch, also fände es gut, wenn Borussia das rausfinden könnte, ob er das drauf hat. Aber ich verstehe ja auch natürlich ihn, dass er nach 29 Scorerpunkten in der Regionalliga sagt, ja, wenn ich andere Optionen habe, Stammspieler in der zweiten Liga zu sein, dann will ich das wahrnehmen.
Er wird sich dessen ja auch bewusst sein, dass er vielleicht auch jetzt nie wieder so eine gute Ausgangslage oder Verhandlungsposition hat. Du hast die Scorerpunkte angesprochen. Aus meiner Sicht ist das jetzt auch der Zeitpunkt, wo Noah Pech die Chance ergreifen muss, um zu einem anderen Club zu wechseln. Du hast es gesagt, Backup halte ich jetzt auch nicht, also fester Backup für realistisch. Und dann, selbst wenn Gladbach ihm jetzt sagt, okay, wir können dir jetzt garantieren, dass du auf die Saison gesehen deine, sage ich jetzt mal, 7 bis 12 Kurzeinsätze haben wirst. Ob das jetzt mal 5 Minuten sind oder 20, das sollte dann schon mal ein bisschen variieren, ja. Aber selbst dann muss Noah Pech, finde ich, sehen, okay, aber bei welchem Zweitligisten habe ich denn halt vielleicht die Chance, wirklich auf Startelf-Einsätze zu kommen, weil er dann nach dieser Saison unter Umständen bei dem neuen Verein einfach nochmal viel, viel besser dasteht, als wenn er jetzt ein Jahr Kurzeinsätze in der U23 hätte und er hat ja Kurzeinsätze bei den Profis hätte, Entschuldigung, und er hat ja die Erfahrung gemacht, wie schwierig es ist, im letzten Viertel der Saison immer im Profitraining zu sein, aber samstags Regionalliga spielen zu müssen. Auch da hat es dann ja nicht mehr geklappt zu treffen, was jetzt auch, was ich ihm gar nicht vorwerfe, das ist ja auch total natürlich, dass man da nicht mehr so im Trainingsrhythmus mit der Mannschaft ist, mit der man dann zusammenspielt. Und naja, wenn er jetzt nächste Saison dann 20 Regionalliga-Einsätze hätte und nur 3 Tore, dann wäre die Schlange nächstes Jahr, auch wenn er dann ablösefrei wäre, der Interessenten, aber wesentlich kürzer oder kleiner.
Ja, ist für mich wieder so ein Fall, wo wir und ihr es sich euch nicht so einfach machen sollten, zu sagen, es gibt da nur A und B und eins davon ist auf jeden Fall richtig. Ich glaube, es liegt halt wirklich irgendwie dazwischen, denn sind wir ehrlich, wenn jetzt nur Pesch als fester Backup eingeplant wird und das nicht so hinhaut, dann sagt auch jeder, war die Regionalliga wohl doch, also war das nicht so viel wert, wie man dachte, diese 29 Scorerpunkte. Und ja, natürlich, zu Recht würde dann gesagt werden, wenn er jetzt in Braunschweig aber 15 Scorerpunkte in der zweiten Liga sammelt, hätte der nicht auch Gladbach weiterhelfen können. Also es ist wirklich dann verzwickt und es wäre wahrscheinlich irgendwie gut, wenn sich das so ziehen würde und der einfach, sag ich mal, bis in den August hinein sogar noch in Gladbach sich empfehlen kann. Das, ich meine, denken wir an Rocco Reitz, der kam vor 2 Jahren aus Belgien von seiner Leihe und naja, also wir haben ja mit ihm gesprochen und das war ja, also waren wir uns alle ja sozusagen einig, dass es jetzt einfach darum geht, ob er überhaupt noch in Gladbach ist in ein paar Wochen oder ob er nochmal verliehen wird, hätte er dafür verlängern müssen oder dass er sogar den Verein verlässt und zack, irgendwie 2 Monate später startet er durch, was wirklich keiner gedacht hätte. Deswegen, ja, echt schwierig und also ich finde es auch, ne, gut, wenn wir jetzt sagen, wir wissen es nicht, wie es endet. Das weiß wahrscheinlich noch keiner der Beteiligten. Aber ja, so ganz einfach da eine Entscheidung zu treffen, ist es wirklich nicht.
Ja, genau. Und August, hast du jetzt gesagt, da hast du ja auch wieder den Nachteil, dass dann aber zweite und dritte Liga auch schon teilweise dann im Spielbetrieb sind. Und da willst du ja auch nicht in eine Mannschaft kommen, gerade jetzt dann als junger Neuzugang, die dann schon eine ganze Vorbereitung mitgemacht haben und du hast es da verpasst, da weißt du ja auch, dass du erstmal hinten dran bist. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass da jetzt auch dann relativ schnell was passiert, einfach weil Noah Pech dem Verein auch frühzeitig signalisiert hat, dass er sich da im Sommer eine Veränderung vorstellen kann und wünscht.
Ja, und fast schon in dem Kontext oder überhaupt taucht der Name Semir Tilalovic jetzt auch nochmal auf. Der ist zum ersten FC Nürnberg gewechselt nach wie viel Zweitligatoren in Ulm?
Dutzend. Zweistellig auf jeden Fall.
Ja, einigen auf jeden Fall. Der ist ja vor 2 Jahren dann gegangen, nach einer ähnlichen Regionalliga-Saison, wie Pesch sie hatte. Und viele sagen, ja Mensch, das wäre vielleicht doch auch, hätte sich gelohnt, den in Gladbach zu halten. Aber wir erinnern uns an diesen Sommer. Also er hat freiwillig gesagt, nee, das traue ich mir hier nicht zu. Dieser Sprung ist zu groß. Ich muss einen anderen Weg gehen. Dann ist er nach Blackburn gegangen, in die zweite englische Liga, hat es da wirklich gar nicht geschafft. Ist dann zu Ulm zum Zweitliga-Aufsteiger gegangen und hat jetzt diesen Weg eingeschlagen. Ist ein bisschen anderer Werdegang als bei Pesch, aber ja, es ist wirklich dieser Übertrag von Regionalliga in Bundesliga ist wirklich schwierig. Manchmal gibt es Spieler, die dann sogar denen dieser Bundesliga-Reiz richtig gut tut, die den Sprung nahtlos schaffen, andere, die gnadenlos scheitern. Also wirklich definitiv findet man nur raus, wenn der Spieler halt Bundesliga spielt. Aber es ist ja halt kein Casting-Wettbewerb, sondern wirklich dann, es geht um viel.
Ja, und trotzdem, das haben wir ja jetzt auch in den vergangenen Wochen schon ab und zu durchklingen lassen, wünschen wir uns da von Borussia in der kommenden Saison auf jeden Fall in den passenden Momenten mehr Mut als bisher. Das wird dann jetzt Blick auf die neue Saison dann vor allem interessant bei jemandem wie Niklas Swieder, wenn er sich dann auch nicht verletzt und hoffentlich fit bleibt aus seiner Sicht. Der hat jetzt auch schon ja mit der Vorbereitung bei der U23 losgelegt. Also wenn die Profis dann Anfang Juli einsteigen, dann hat er auch schon fast 3 Wochen Training hinter sich. Mal gucken, ob ihm das vielleicht auch sogar hilft und zugute kommt. Und ja, Yannick, hast du noch irgendwas, was wir hier?
Ich würde nur so wieder so ein bisschen Werbung machen und so. Also danke auch für euer Feedback zu den letzten beiden Folgen, sei es bei Spotify, sei es per Mail oder auf anderen Wegen. Also immer gerne per Mail fohlenfutter@rheinische-post.de, wenn ihr was auf dem Herzen habt. Und Werbeblock in Sachen RP Plus Abo, weiterhin 1 Jahr RP Plus, 19,99 €, abschließbar zum Beispiel über 2 Artikel, die wir in den Shownotes verlinkt haben oder ja über alle Artikel, die ihr findet unter rponline.de/Borussia. Ich glaube, wie gesagt, das ist wirklich ein gutes Angebot und müssen wir sagen, aber wir sagen es auch aus voller Überzeugung und in dem Sinne, ja, wünsche ich euch eine Woche, in der vielleicht was passiert, aber garantieren können wir es nicht, versprechen nicht. Und wenn es passiert, dann könnt ihr euch aber sicher sein, dann reden wir hier auch drüber.
Genau, so sieht's aus. In diesem Sinne, euch allen eine gute Woche und bis bald.
Ciao.
Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de